Viel Spaß mit Fest und Flauschig wünscht Bubble, der Marktführer der Sprachlern-Apps. Gar, Estación, Trainstation. Verstehst du auch nur Bahnhof? Lerne jetzt eine von 14 Sprachen. Mit dem Code BAHNHOF schenken wir dir 6 Monate deines neuen Bubble-Jahresabos. Einfach auf bubble.com/audio einlösen und nie mehr nur Bahnhof verstehen.
Es ist der 3. Juni 2020.
Wir sind immer noch da.
Ja, ja.
Wir sind zurück.
We're on. This is Olli Schulz.
Ehrliche Worte, klare Texte, das Herz auf der Zunge.
Ja, ich habe es versucht, auf den Rhythmus hinzubekommen, hat nicht geklappt. Herzlich willkommen.
Es ist aber auch egal inzwischen, Jan. Es ist viel cooler, wenn man nicht mehr reimt, wenn es phonetisch so ähnlich klingt oder man auch einfach gar nicht mehr reimt.
Ich habe diese Woche so ein paar, bin gefangen wieder in der Facebook-Schleife gewesen. Eminem Freestyles werden mir jetzt verstärkt angezeigt. Ich weiß gar nicht, wie ich da reingeraten bin, aber so aus den späten 90ern, frühen Nullerjahren, wo Eminem so im Auto sitzt mit irgendwelchen D12-Membern und einfach, es ist schon echt ein guter Freestyler gewesen, ja. Muss man mal sagen.
Hat einiges von mir abgeguckt, ziemlich gut gewesen eine Zeit lang. Als bei mir nichts Neues kam, kam bei ihm auch nichts mehr Neues, ist mir aufgefallen. Und auch nochmal herzlich willkommen, es ist der 3. Ja. Juni, hier ist Fest und Flauschig. Es ist die kleine Mittwochssendung mit den beiden komplex beladenen Moderatoren Böhmchen und Lollo. Und wir begrüßen euch ganz herzlich.
Ja, herzlich willkommen. Ich bin heute, muss ich sagen, gespannt wie ein Flitzebogen. Es ist zu viel los gewesen. Ich habe die letzten Abende vorm Internet gehockt und vor CNN vor allen Dingen. Oder die tödliche Kombination Sofa, ein Bier drin, CNN und Internet. Und was gestern Abend passiert ist, also wenn ihr diese Sendung jetzt hört, vorgestern Abend in Washington D.C. D.C. steht für The Capital, das weiß jeder. Das ist die Hauptstadt von den Vereinigten Staaten von Amerika. Das ist wirklich, das hat mich echt mitgenommen. Ich bin immer noch so geladen, weil mich das den ganzen Tag heute nicht losgelassen hat. Hast du was davon gesehen, was da passiert ist vor dem Weißen Haus?
Ganz kurz muss ich sagen, ich befinde mich gerade in Hamburg, deswegen ist die Aufnahmesituation heute wieder ein bisschen unbeholfen und ich bin hier aus verschiedenen Gründen.
Hamburg ist keine Medienstadt, deswegen muss man dazu sagen, da ist mit Aufnahme schwierig, da gibt es kaum Mikrofone, kaum Kameras, es ist keine Medienstadt.
Deswegen bin ich damals auch weggezogen, weil ich wollte mal richtig Musik machen, ins Mikro singen. Das hatten wir damals in Hamburg noch nicht. Deswegen bin ich nach Berlin gezogen. Mhm. Nee, aber um nochmal auf deine Frage zurückzukommen. Ich habe natürlich einige Videos von den Ausschreitungen gesehen. Mein Problem ist, dass ich dann irgendwie in eine wahnsinnig negative Grundstimmung verfalle und denke, die Welt geht unter, wenn man das sich zu viel reinzieht. Es ist sehr schlimm. Es ist wirklich, von Minneapolis hat sich diese gesamten Riots und diese ganzen Krawalle ausgeweitet auf ganz Amerika. Ich weiß das immer nicht so genau einzuschätzen, Jan, wie drastisch das wirklich ist, was genau los ist. Es ist immer so eine... Ich habe Freunde gehabt, zum Beispiel, als der G20-Gipfel war in Hamburg und hier irgendwie, die haben wirklich gedacht, Hamburg brennt komplett, diese Stadt wird abgebrannt. Es war natürlich nur in gewissen Teilen so. Es ist auf alle Fälle, was hast du gesehen, erzähl's mir.
Also erstmal muss man sagen, das ist natürlich absolut drastisch. Das sind 9 Tage, ne? Also das Ganze ist jetzt 9 Tage her. Das ist der 9. Tag mit Ausschreitungen in Amerika. Und selbst bei Rodney King, wo es ja sehr begrenzt war auf Los Angeles, waren es nicht so lange Ausschreitungen. Selbst bei der Ermordung von Martin Luther King war das so lang nicht so wild und so durcheinander. Und man muss mal dazu sagen, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Erstmal muss man mal auf Deutschland gucken und die letzten 2 Tage in Deutschland ist, ich weiß gar nicht, warum wieder so eine merkwürdige Antifa-Diskussion losgebrochen. Ich weiß gar nicht, wie das
immer wieder... Das kam über Donald Trump.
Ja, aber wie das immer wieder gelingt. Wie das immer wieder gelingt und warum das in Deutschland aufgenommen wird, dass wenn da in Amerika wirklich es um schlimme Sachen geht, um die Erosion von einer ganzen Gesellschaft, die über 150, 200 Jahre das leuchtende Vorbild für alle Demokratien in der Welt sind. Und dann auf einmal fängt man an, nur weil der verrückte Präsident für sein eigenes verrücktes Handeln irgendwelche Schuldigen sucht oder Sündenböcke sucht und sich irgendwas zusammenkonstruiert, das bei Twitter raushaut, dass das auf einmal wieder die Debatte hier bei uns bestimmen soll. Und das meine ich sowohl in Abgrenzung als auch in Zugehörigkeit. Das hat absolut nichts im Internet und bei Twitter zu suchen, angesichts dessen, was da in Amerika los ist, dass wir hier eine Paralleldebatte aufmachen, wer bei der Antifa war, wer nicht bei der Antifa ist, was Antifa überhaupt ist.
Das hat überhaupt nichts
damit zu tun. Das ist das Erste, was mich wahnsinnig aufgeregt hat. Und das meine ich sowohl, es gibt absolut keine Notwendigkeit, sich zu Antifaschismus zu bekennen, wenn irgendein verrückter Typ sich das als quasi Talking Point in die Welt schleudert. Das ist nicht das Thema, das ist nicht die Debatte, die geführt werden muss. Es geht um Polizeigewalt, institutionalisierte Gewalt in Amerika, Genauso wie bei uns. Und das ist das Fatale, dass diese mehr merkwürdigen Nebendebatten und auch das, was gestern passiert ist in Washington, den Fokus wegnimmt vom eigentlichen Problem. Das Grundproblem ist, Donald Trump ist nicht in der Lage gewesen, weil das ein Populist ist, ein Rechtsextremer, ein Rassist, mit der Corona-Pandemie umzugehen. Jetzt heute 107.000 Tote in Amerika. Und gestern hat er, um total davon abzulenken, eine unfassbare Inszenierung auf die Beine gestellt. Ich war im Januar noch in Amerika. Ich war auch kurz einen Tag in Washington, immer wenn ich in New York bin, fahre ich dann mit dem Zug runter und gucke mir das an und freue mich dann mal rumzulaufen und denke so, oh geil, wie im Fernsehen. Und ich bin da wirklich noch im Januar lang gelaufen. Zwischen dem Weißen Haus, Pennsylvania Avenue und der H Avenue, das ist also wirklich hinterm Weißen Haus. Nicht dieser große Rasen, den man da vorne sieht, sondern dahinter auf der anderen Seite. Da standen Demonstranten den ganzen Tag, super friedlich. Dann wurde gestern in Washington um 19 Uhr eine Ausgehsperre angeordnet. Um
19 Uhr das habe ich nur mitbekommen.
Mussten alle New York, glaube ich, sogar auch.
Ne? Genau, also in mehreren Städten.
In mehreren Städten, wo viel Unruhen waren. Und die Polizei stellte sich auf, nicht nur die Polizei, sondern auch merkwürdige, anders Uniformierte und sowieso allein schon die Uniformierung, selbst für G20-Verhältnisse, also selbst wenn so eine ganze Stadt abgeriegelt ist, auch Monate vorher. Das Auftreten der Polizei in Amerika ist mit nichts anderem zu vergleichen. Das ist eher zu vergleichen mit Polizei in irgendwelchen autokratischen...
Es ist mit Militär zu vergleichen.
Totalitären also System, genau. Und es war eben nicht nur die Polizei, sondern auch die Parkpolice und irgendwelche, wie heißen sie, Secret Service Leute, dann kam die National Guard, auf einmal umstellten sie diese Demonstranten. Es hieß, um 18.30 Uhr will der Präsident eine Rede im Rosengarten halten, was schon so bizarr und so ein bizarrer Kontrast war zu dem, was man Splitscreen-mäßig auf der anderen Seite gesehen hat, nämlich diese Demonstranten, die da standen, absolut friedlich waren, auch Journalisten dazwischen, niemand hat irgendwas gemacht, wurde nichts geworfen, gar nichts, die haben einfach nur demonstriert und zwar vor Einführung der Sperrstunde und auf einmal, kurz bevor Donald Trump die Bühne betritt, fangen die Polizisten an, einfach zu räumen. Die räumen einfach alles weg und zwar so richtig, die standen da, sind auf die zugelaufen und haben die einfach weggepfeffert. Dann kam wirklich weggemäht und von allen Seiten haben die da weggedrängt, dann hält er seine komische 7 Minuten improvisierte Teleprompter.
Man hat im Hintergrund, das habe ich nur gelesen, man soll bei seiner Rede auch im Hintergrund Explosionen hören, was für ein aberwitziges Bild. Er hält da eine Rede und sagt, alles ist unter Kontrolle, die Antifa ist eine terroristische Organisation, so viel habe ich jedenfalls gelesen, versucht das alles in eine Richtung zu bügeln, also geht überhaupt nicht das Problem an, das ist aber eh klar, das hat er noch nie gemacht, geht überhaupt nicht, entschuldigt sich nicht für Gewalt oder irgendwas, versucht überhaupt nicht was zu glätten, sondern heizt es einfach noch mehr an.
Ist nicht in der Lage, selbst das, was, wenn die Intention dahinter, also ich meine, das ist ein dummer Typ, das ist ja sowieso so, selbst wenn die Intention jetzt dahinter war, sich als Law and Order Präsident zu inszenieren, selbst das gelingt dem nicht, weil er rhetorisch einfach derart überhaupt nichts auf der Pfanne hat, das ist einfach nur schwer bedrohlich gewesen, hat in irgendwelche Hundepfeifen gepustet, hat vom Second Amendment gesprochen, was es zu schützen gilt. Also das bedeutet, das Recht der Amerikaner, die Waffen zu tragen. Und wenn man sich mal überlegt, mit wer Donald Trump wählt und wer Donald Trump auch im November wieder wählen soll und was so er jetzt versucht, politisch da zu inszenieren, das ist natürlich quasi ein Wink mit dem Zaunfall an seine Anhänger, so nach dem Motto, ich beschütze euer Recht, hier mit der Waffe auf die Straße zu gehen und zwinker, zwinker, wenn es ein bisschen schlimmer wird, dann könnt ihr das auch mal in der Wirklichkeit ausprobieren, weil die Unruhen, das sieht momentan so aus, als würden wir da eventuell eure Hilfe brauchen. Also das war so das, was mit den zwischen den Zeilen mitschwang und dann gab es diese Ausschreitungen, beziehungsweise die Polizei hat die Demonstranten da weggepfeffert, es wurden Journalisten, Kameraleute von der Polizei so wirklich hardcore-mäßig angegangen. Und mal ohne Witz, ich kann das verstehen, dass bei Demonstrationen irgendwelche nicht markierten Handyfilmer, das siehst du öfter mal, dass die so weggedrängt werden, weil deutsche Polizisten das nicht hinbekommen haben. Jetzt hier, als in Datteln das Kraftwerk eröffnet wurde, ist auch gegen Journalisten vorgegangen. Aber das Kamerateams, wo selbst wirklich der absolute Vollidiot Polizist...
Erkennt, das ist CNN. Das ist CNN.
Das ist ein Corporate... Ding, also diese Hemmschwelle zu überschreiten, dass man diese ganzen kleineren Journalisten, dass man sich das traut, als Polizist die anzugehen, was schon ohnehin nicht okay ist. Das ist ja auch Alltag in Deutschland, das passiert auch regelmäßig in Deutschland. Aber dass da jetzt so Kamerateams weggebollert werden oder weggestoßen werden, ein australisches Kamerateam wurde dann an die Wand gedrückt, andere haben auch was abbekommen und dann sind die alle weg, die wurden alle weggeräumt, weil, und das war jetzt der Clou der ganzen Geschichte, am Ende dieser Rede von Donald Trump sagte er, wollte Tribut zollen an einem ganz besonderen Ort. Und ich dachte schon, was kommt jetzt denn? Fliegt er mit dem Helikopter jetzt irgendwie zum Lincoln Memorial oder sowas oder läuft er da jetzt hin? Fast. Der ist dann tatsächlich aus dem Rosengarten zu Fuß vorne aus dem Weißen Haus rausgelaufen, wo vor 5 Minuten noch die Demonstranten standen, auf dem Boden alles voller Wasserflaschen, alles komplett weggeräumt, die Demonstranten weggepfeffert. Und dann ist er mit seiner Entourage angelaufen zu so einer alten Kirche, die vorm Weißen Haus steht, wo schon Präsidenten vor 200 Jahren irgendwie mal drin waren, Obama auch und sowas, die komplett verrammelt ist mit solchen Holzplatten vor den Scheiben, stand dann vor dieser Kirche, hat eine fucking Bibel in die Hand genommen, wie so ein
Fernsehprediger.
Nicht wie so ein Fernsehprediger, wie so ein Idiot, der noch nie in seinem Leben, also die Bibel schien zu schreien, ich will aus dieser Hand raus. Ja, und er wusste auch gar nicht, warum er die halten sollte. Hat sich dann dahingestellt, um sich fotografieren zu lassen und ist wieder zurückgegangen. Das heißt, dieser ganze Scheiß, diese ganze Gewalt und diese ganzen, das Räumen der Demonstranten, das ist nur passiert, weil der fucking...
Damit er diesen Scheiß weggehen
kann. Damit er diesen fucking Scheiß, dieses Foto da machen kann, was absolut keinen Sinn macht, was auch noch schlecht inszeniert war. Und dann kam am nächsten Tag raus, dass nicht mal abgesprochen war mit der Bischöfin, der Zuständigen von dieser Kirche, die das aus dem Fernsehen erfahren hatte und sich gedacht, was ist denn da los? Warum steht er vor meiner Kirche? Was soll denn der Scheiß? Also das ist wirklich...
Das ist ihm wahrscheinlich genau fassbar. Wie seine Twitter-Einträge. 5 Minuten vorher ist ihm die Idee gekommen, komm, wir gehen mal rüber zur Kirche, macht einen guten Eindruck oder so. Keine Ahnung, anders ist es wirklich nicht. Es ist kein Mann mit Weitblick oder irgendwas. Man kann sich immer darüber aufregen, aber trotzdem ist es vielleicht auch eine Chance gerade, dass er die Wahl im November wirklich nicht gewinnt, weil ja jetzt einfach jeder weltweit, öffentlicher kann man es ja kaum zeigen, wie unfähig dieser Mann ist, durch Krisen mit dem Land zu gehen.
Das, also gefährlich, weißt du, das Gefährliche ist, dessen Partei, die Republikaner stützen den und mit ihm auch große Teile von Leuten, die in der Wirtschaft was zu sagen haben. Und auch in Deutschland gibt es Leute, die sagen, oh, ist ja, erstmal abwarten, die junge Union noch im Jahr seiner Wahl, erstmal abwarten, was da passiert. Die AfD findet das auch alles nicht so schlecht und die FDP traut sich auch nicht so richtig zu sagen, oh Gott, bitte nicht Donald Trump. Und das Schlimmste ist an diesen ganzen Dingen, die da im Fernsehen passieren, dass es so derart den Fokus weglenkt vom Thema, um das es eigentlich geht. Es geht um Polizeigewalt in Amerika gegenüber Schwarzen oder, um es mal ein bisschen zu erweitern, in Amerika auch gegenüber Menschen aus Mexiko oder Leute, die nicht so sind wie das Trump-Amerika Amerika sich als normal, in Anführungsstrichen, vorstellt. Und weißt du, zurzeit 20-25% Arbeitslosigkeit, das ist auch nicht wie bei uns hier. Das ist natürlich, Corona hat es alles noch verschärft, echt eine brisante Mischung. Und dann da so eine Antifa-Demonstration oder Antifa-Debatte in Deutschland zu starten oder sich dann da jetzt irgendwie nicht eindeutig zu verhalten, dass das einfach nicht geht, dass das einfach eine Grenzüberschreitung ist. Und saß da abends vor dem Fernseher, nachts um 2 und dachte, okay, am nächsten Morgen wird doch sicherlich der Außenminister der Bundesrepublik Deutschland, zweimal wurden schon Journalisten von der Deutschen Welle, ein deutsches Medium, angegriffen und zwar nicht so ein bisschen geschubst, sondern beschossen mit Pfeffer oder mit Gummi geschossen. Da wird sich doch sicherlich einer äußern und es ist alles so wahnsinnig verhalten und zurückhaltend und das macht einen einfach fertig. Und wenn du dann siehst, wie in Deutschland dann so Leute wie Rainer Wendt auch denken, angesichts dieser Sache, die Polizei, die braucht mehr Akzeptanz, da muss man mehr Respekt der Polizei gegenüberbringen und dass der einzige Weg, das zu erreichen, ist, indem die Polizei einen größeren Knüppel bekommt. Das ist nämlich das Prinzip der Amerikaner, dass da Polizei, wenn die keinen Respekt genießt, einfach eine militärische Uniform angezogen bekommt oder irgendwelche Maschinengewehre. Das ist völliger Irrsinn und diese Tendenzen gibt es bei uns auch. Und das muss man auch mal sagen, Ungerechtigkeit gegenüber Leuten, die nicht so aussehen wie die Mehrheitsgesellschaft, auch das gibt es in Deutschland und auch das ist ein Problem in Deutschland, was man eher besprechen könnte, als wer
zur fucking Antifa gehört. Schön, dass du das sagst, das ist es nämlich genau. Es gibt einerseits gerade das Problem, was jetzt gerade wichtig auch behandelt wird, die Gewalt gegen Schwarze, aber ich glaube, in Amerika ist grundsätzlich Rassismus ein großes Thema, wie du es eben gerade sagtest, auch gegen Mexikaner. Ich kann mich daran erinnern, als ich das vorletzte Mal in Kalifornien war, habe ich mir für 2 Nächte eine schöne Airbnb-Wohnung gemietet und zwar in Malibu. Und dann sagt der Typ zu mir, mit dem ich ja abends rede, wenn hier ein Mexikaner hinziehen würde, ne, dann wäre diese gesamte Gegend entwertet. Und dann meinte ich, hä? Und das habe ich gar nicht so verstanden. Das hat er so als witzig erzählt. Dann meinte er, es ist so, dass wenn Menschen das schaffen würden hier, die nicht eigentlich aus der sozialen Lage kommen, hier zu wohnen, dann würden alle anderen wegziehen. Und das fand ich so menschenunwürdig schon in seiner ganzen Aussage. Und ich glaube, es ist generell auch, was du sagst, es ist ein großes Problem auch, dass diese Spanne nun mal überhaupt in den letzten 20 zwischen Arm, Reich, zwischen Menschen, die anders denken, zwischen Menschen, die versuchen, einen autonomen Weg zu finden. Ich rede jetzt nicht von Antifa-autonomen, sondern generell, die vielleicht nicht in irgendein Schema passen, immer mehr ausgegrenzt werden. Und das ist schlimm, gerade was in Amerika passiert, aber es ist einerseits auch bestimmt ein Mob an Ärger Patienten da, die einfach Bock drauf haben, die sowieso frustriert sind vom Leben, aber auch eine ganze Menge Menschen, die einfach dieses System so dermaßen auf den Sack geht, dass es einfach einen unfassbar immensen Reichtum gibt, an dem aber ganz viele Menschen nicht teilhaben können und es auch unmöglich für die wird, weil sie eine andere Hautfarbe haben, weil sie anders denken, weil sie anders sind. Und das ist generell auch ein globales Problem, was es in vielen Ländern gibt. Und das wird leider nun mal auch, und das ist jetzt so eine alberne Klischeeaussage, durch dieses kapitalistische System sind wir auseinandergerissen alle. Und was ich noch viel schlimmer am Wochenende fand hier, war in meiner Wohnortstadt Berlin, dass sich keiner mehr an Absperrungen hält, dass die Leute, du hast wahrscheinlich Alter, auch diese
Rave,
Videos...
Dieser fucking
dieser Rave. Und das absolut absurdeste, ich hat mich so sauer gemacht, da ist ein Foto von so einem Typ auf dem Boot und der hat auf seinem Boot, umringt von Tausenden von Leuten, die alle eine geile Zeit haben wollen, I can't breathe geschrieben. Weißt du, diesen George Floyd-Slogan gerade, aber dann denke ich auch so, einmal schnell auf Twitter geschrieben, wie scheiße das alles ist, was gerade passiert ist und dass man sich unbedingt gegen Rassismus stark machen muss, aber dann steigen wir auch schon ins Schlauchboot und setzen uns mit unserer geilen Community dahin und feiern und können überhaupt keine soziale Geste zeigen und haben überhaupt vergessen, worum es hier gerade geht.
Habe ich gesehen und habe ich instantly schon gedacht, keinen Bock, mich drüber aufzuregen, weil es
ich eigentlich auch nicht. Ich will doch nur einmal sagen, aber wie zynisch musst du sein? Ja. Und dann ist mir auch scheißegal,
nein,
ob du 22
einfach,
bist.
Es ist einfach fucking egal. Es ist einfach
ja,
egal.
Es ist einfach den Leuten fucking egal. Und dann aber auch noch so eine Gutmenschen-Theorie zu haben und dann auch noch zu denken, oh, guck mal, der hat ja noch gar nichts über Rassismus geschrieben da und der vielleicht oder was weiß ich, aber ganz schnell, und das sind ganz viele so eine junge Leute, die dann halt da irgendwie mit so Plakaten Freedom for George, also Justice oder so und dann da und ich denke so dumm kann man doch gar nicht sein. Wie dumm! Wirklich. Und ich will mich jetzt auch nicht weiter drüber
aufregen. Nee, lass uns da nicht weiter drüber aufregen. Und vor allem, glaube ich, muss man das in diese ganze Debatte mal in eine Richtung drehen, die ein bisschen sinnvoller ist, als zum einen sich jetzt über die Idioten aufzuregen, die da, ich sag mal, eine Form von Protest oder eine Form von denken, dass sie quasi ihr Party-Life irgendwie arrangieren können mit dem, was so richtig schief läuft in der Welt. Das ist einfach ein Widerspruch, den kriegst du nicht überbrückt, wenn du da gerade irgendwie 1000 Assis auf dem Landwehrkanal, auch noch vor dem Krankenhaus, vor der Neuköllner Klinik, sind die da am rumpaddeln in ihren scheiß fucking Booten. Auch übrigens keiner dabei, der irgendwie so ein bisschen so aussah, als wären seine Eltern nicht seit 30 Generationen irgendwie aus Deutschland.
Wahnsinnig viel Geld verdienen und zieh doch mal nach Berlin und mach dir erstmal ein paar Jahre, was du willst. Genau. Ja. Und ich kann auch diese Fressen von diesem Typen mit ihren scheiß Cappies, mit diesem apathischen Blick, die auch nicht mehr miteinander reden, auf ihre Handy gucken, auf diesem Schlauchboot sitzen und diese scheiß Sonnenbrillen, diese Typen mit ihrem kackgleichen Look, so die alle denken, wir leben hier dieses Berlin ist, sorry, wenn ich das jetzt heute nochmal sage.
Nee, aber das ist die Debatte, die muss einfach weg von, jetzt muss sich irgendwie Saskia Esken dazu bekennen, ob sie in der Antifa ist. Paul Ziemiak von der CDU traut sich das nicht zu schreiben, weil er Ärger bekommen könnte mit der vertriebenen Bubble in seiner Partei und sagt deswegen, er findet das alles irgendwie nicht so gut und gegen Hass und Hetze und sowas. Gestern vor einem Jahr ist Walter Lübcke auf seiner Terrasse von einem Nazi abgeknallt
erschossen worden.
Erschossen worden. Der Prozess beginnt in einer Woche. Ein CDU-Politiker, weißt du, nicht jemand, wo man jetzt sagen würde, der jetzt dafür bekannt ist, wahnsinnig progressive Positionen zu vertreten, sondern so eine ganz normale Kartoffel wie du und ich, beziehungsweise unsere Eltern oder unsere Großeltern. Auf der Terrasse weggeknallt von irgendeinem verfickten Neonazi, weil er sich eingesetzt hat für das, woran er geglaubt hat. Und die Frage ist, wenn du dir das anguckst, was in Amerika gerade passiert und wie es da richtig in den Abgrund geht mit dem, was da in Amerika passiert. Und wenn man mal schaut, dass es in Deutschland auch Ansätze gibt, dass es Leute gibt, die ein Interesse daran haben, dass es mit unserer Gesellschaft bergab geht. Und man sich dann fragt, was kann man dafür tun, dass das nicht passiert? Und was kann man vielleicht daraus lernen, was gerade in Amerika passiert, wie es eben nicht funktioniert. Und man muss zum einen erstmal sagen, das Polarisieren, also das Aufmachen von Fronten und das Behaupten, es gibt nur Antifa oder nicht Antifa. So gerne ich in solchen Situationen auch dann immer schreibe, hey, ich bin auch Antifa, muss man ehrlicherweise sagen, ich bin natürlich nicht Antifa. Ich bin nicht einer derjenigen gewesen und werde es auch niemals sein, der mit irgendwelchen zu engen Hosen in klandestinen Gruppen, in WGs, wo es nach Haschisch raucht, sitzt und versucht, politischen Widerstand auf der Straße zu organisieren. Das bedeutet aber nicht, dass ich mich nicht auch für Sachen einsetze, die natürlich antifaschistisch sind. Und jeder in Deutschland... Jeder Polizist, der sein Amtseid auf das Grundgesetz schwört, ist Antifaschist. Der ist von Grund auf Antifaschist.
Es ist ein absolutes... Ich finde sowieso, wenn du aus Deutschland kommst, mit der Geschichte dieses Landes, ist es eine Grundverständlichkeit, dass du gegen Faschismus bist. Aber darüber müssen wir auch gar nicht nochmal reden, weil wir haben viele intelligente Hörer.
Wir müssen
denen das nicht erklären.
Genau, aber weißt du, mit Antifaschismus ist das so ein bisschen so wie mit Rundfunkgebühren. Du musst dich da nicht extra anmelden, das ist automatisch mit drin. Du musst aber laut widersprechen, wenn du dagegen bist. Und dann muss ich aber, will ich aber die Argumente sehr genau hören, warum du gegen Antifaschismus bist. So, und diese ganzen Wichser, die jetzt ankommen und das Ding da drüben politisch instrumentalisieren, das macht in Deutschland die AfD. Gestern so ein Tweet vom Parteivorsitzenden der AfD, der gezeigt hat, dass das einfach eine rechtsextremistische Partei ist, eine rechtsradikale Partei, die nichts anderes im Sinn hat, als das, was wir hier in den letzten 80 Jahren einigermaßen hinbekommen haben, mit aller Imperfektion in die Tonne zu drücken und irgendwas aufzubauen, was da drüben schon scheiße ist. Da habe ich keinen Bock drauf. Ja. Und wenn man jetzt dann so Leute wie Rainer Wendt, die auf einmal ganz erstaunlich still sind, weißt du, der Typ, der immer sagt, nach jeder, der immer schon weiß, wenn irgendwie eine Ausschreitung war, dass es irgendwelche Leute waren, die nicht seine Hautfarbe haben, die dahinter stecken, irgend so ein pensionierter Beamter, der da versucht, sich als Polizist der Nation zu inszenieren und der immer sagt, Polizisten brauchen größere Knüppel und jetzt noch Taser und jetzt noch irgendwie noch mehr Gewalt für die Polizei, das ist der fucking falsche Weg. Das führt nicht dazu, dass die Polizei mehr Respekt bekommt und auch nicht, dass die staatliche Ordnung gesichert wird. Das funktioniert nur, wenn Leute sich Gedanken darüber machen, wie man möglichst viele Leute in den Staat integrieren kann und nicht nur in der Erzählung, sondern auch in das System, was den Staat stützt. Ich will nicht ins Amt gehen und da seit 30 Generationen sitzende Beamte sitzen haben, die meinen Personalausweis verlängern, sondern da müssen Leute sitzen, die aus Köln-Chorweiler kommen oder aus Berlin-Marzahn. Leute, deren Eltern nicht in Deutschland geboren sind. Und das gilt auch für die Polizei. Wenn die Polizei besser werden soll, dann nimm diese ganzen Typen mit den dicken Eiern da raus und sieh mal zu, dass ein paar Frauen in Führungspositionen kommen oder Leute, deren Eltern nicht in Deutschland geboren wurden. Dann ist auch vielleicht der kommunikative Weg nicht so lang und man kann...
Ja, das sind zwei verschiedene Punkte. Einmal, wie du es wirklich sagst, Integration ist eine Sache, die wir in Deutschland noch nie beherrscht haben. Das ist so wichtig, dass man das Gefühl hat, man zieht hier zusammen an einem Strang, Leute sind hier willkommen. Und ich kenne dann andererseits, und das ist wiederum das Positive an Berlin, wahnsinnig viele Menschen aus anderen Ländern, die hier in erster Generation, zweiter Generation wohnen, dem diesem Land mehr am Herzen liegt, als irgend so ein Paddelboot-Spacken, der da auf dem Paddelboot ist, von seinen Eltern finanziertes Leben hat und irgendwie heute Morgen mal irgendwie die antifaschistische Flagge irgendwie in seinem Facebook-Profilbild gepostet hat, um zu zeigen, dass er auch politisch ist. Und es gibt ganz viele Menschen, die hart arbeiten, denen das hier wirklich wichtig ist. Und das unterschätzt man auch immer. Das ist auch nämlich genau in diesen ganzen Schlagwörtern und so fallen so eine Sachen alles weg. So diese ganzen verschiedenen Facetten, die das Leben mit sich bringt und auch den Menschen zeigt, der hier lebt. So, ne? Mich hat es genervt, auch dass mich gestern 3, 4, 5 Leute das George Floyd Video, was wirklich überall rumgegangen ist, wo dieser Mann getötet wird, was überall gezeigt wird, was die Bildzeitung auch bis zum Verrecken jeden Tag irgendwie noch zeigt, dass ich aber von irgendwelchen jungen Leuten angeschrieben werde, Olli, finde ich echt schade, dass du das Video nicht teilst, es ist so wichtig, dass wir es alle, und denke ich, ja, das ist ein getöteter Mann, das Video werde ich jetzt nicht nochmal teilen, nachdem es jeder geteilt hat, und ich muss es jetzt nicht machen, damit du dir sicher bist, dass ich mit dir am gleichen Strang ziehe, weil ich, das ist auch so eine und da gibt es echt ein paar Leute, die einem da schreiben, das müsst ihr jetzt posten, das müsst ihr machen, wenn ihr das nicht macht.
Nee, ich glaube aus diesem ganzen Kram, und erstmal muss man, glaube ich, das sehr genau beobachten, was in Amerika passiert, und ich glaube auch, dass man sehr genau, wenn man politisch tätig ist, sich überlegen muss, was man da für eine Position zu bezieht. Das ist wirklich echt eine entscheidende Zeit in der Geschichte. Es ist so ein bisschen so, als hätten wir jahrelang darauf hingearbeitet. Jahrelang immer mit irgendwie uns Phrasen so ein bisschen gedanklich davon freigemacht, dass wir das Land sind oder die Erben von Leuten sind, die die Welt in wirklich die Millionen Tote verursacht haben und die Welt ins Unglück gestürzt haben. Das hat uns so 80 Jahre lang mit Phrasen oder mit irgendwelchen Sprüchen, wo man nie so genau darüber nachgedacht hat, die man einfach so angenommen und wiedergegeben hat, hat uns ganz gut über die Runden gebracht. Und jetzt ist es irgendwie, fühlt sich das an so einem Moment in der Geschichte, wo man sich mal fragen muss, ist das, was wir da als Phrase die letzten Jahrzehnte so durch die Gegend geschleudert hat, auch wirklich mit Inhalt zu füllen? Und wo stehen wir denn jetzt eigentlich? Und das ist eigentlich keine politische Frage und es ist vor allen Dingen keine politische Frage, die man mit, bin ich Antifa oder bin ich nicht Antifa, beantworten kann. Weil
aber das ist auch so eine Debatte von, muss ich sagen, sehr vielen jungen Menschen, die immer, der ist links, der ist rechts, der ist so und so. Also das ist auch leider eine sehr aufgepeitschte Diskussion ohne Reflexion.
Ja, genau. Und ich glaube aus dem, was in Amerika passiert, lernen heißt, man muss sehen, dass diese Art von Front da rauskommt. Und das bedeutet nicht, dass ich nicht oder wir nicht schon in den letzten Jahren auch oft dabei waren, wenn man eine Front aufgemacht hat. Das kann aber nicht der Weg sein, jetzt zu sagen, ihr oder die. Weil am Ende führt das dazu, ja, sieht man ja, dann haben wir hier eines Tages auch irgendwie so einen verrückten Typen. Und ich möchte das ehrlich gesagt in Deutschland nicht nochmal sehen, wenn diese Kartoffelgründlichkeit auf einen verrückten Typen trifft. Weil dann ist es nochmal dreimal schlimmer als das, was in Amerika gerade passiert.
Ich mag auch diese Spaltung aus zwei Generationen. Einmal die sogenannten in den USA Rednecks, die alteingesessenen Traditionalisten, und dann einmal der moderne urbane Mensch, sag ich mal, mit allem drum und dran. Es gibt aber auch noch viel mehr und alle Menschen wollen gerne Frieden haben und es ist auch nochmal, man muss auch mal ein paar Sachen sachlich, das wird halt nirgendwo gerade gemacht so, ne? Eine sachliche, es gibt keine, weil auch der Präsident in den USA so ein Idiot ist, gibt es überhaupt gar keine Plattform für eine Grundlage, wo man über diese Probleme reden kann. Ich glaube,
Und du bist mit einem Mediensystem in Amerika konfrontiert, was natürlich auch dafür gemacht ist, dass jemand, der am lautesten schreit, am meisten Reichweite bekommt. Und Joe Biden, der Präsidentschaftskandidat der Demokraten, müht sich ab, seit Monaten irgendwie Airtime zu bekommen. Und dann gibt es wieder eine Pressekonferenz im Rosengarten, wo Donald Trump 7 Minuten lang wirklich absoluten Wahnsinn verzapft und die ganze Welt brennt. Und das ist einfach... es ist nicht so einfach, dagegen anzukommen. Es ist vor allem nicht so einfach, mit Vernunft dagegen anzukommen. Und ich glaube, der einzige...
Aber es wäre schon geil, wenn man mit Vernunft dagegen ankommen kann. Und irgendwie ein paar Sachen durch eine gut, also wirklich dieses Aufgepeitschte generell. Deswegen, ich bin seit ein paar... da müssen wir auch gleich noch drüber reden. Was? Egal, fällt mir gerade... Seit ein paar Wochen jetzt oder Tagen jetzt schon aus ganz vom Internet gerade weg. Weil ich weiß, dass mich das auch nicht zum besseren Menschen macht, wenn ich mir das alles reinziehe. Oder meine Lage oder mein Gefühl dazu verbessert.
Ja, ich will den Gedanken noch kurz zu Ende bringen und dann ist das Thema auch abschließend und dann ist so die Wut erstmal so ein bisschen rausgebollert. Ich würde mir einfach wünschen, es gibt in Deutschland, also ein Jahr nachdem Walter Lübcke erschossen wurde, ein CDU-Politiker auf seiner Terrasse in seinem Privathaus, irgendwo im Hessischen, von einem Neonazi, der vorher schon mehrfach beobachtet wurde vom Verfassungsschutz. Ich würde mir einfach wünschen, dass wenn es eines Tages irgendwie mal besser werden soll, dass es zum einen dem Staat gelingen muss, eine Erzählung zu finden, die alle Menschen einschließt und nicht nur Leute, deren Eltern hier irgendwie schon in der SS oder Großeltern in der SS waren oder gekämpft haben und 80 Jahre gedacht haben, sie sind jetzt tolle Demokraten, sondern auch Leute, die hier in den 70er Jahren hergeholt wurden, damit die Wirtschaft noch weiter brummt, als sie ohnehin schon brummte und die immer so als eine Art Blinddarm der Gesellschaft hier so mit toleriert wurden oder akzeptiert wurden, aber nie so richtig dazugehörten.
Nie richtig dazu, obwohl die ihre Steuern zahlen, ihren Job machen
und der erste Schritt dazu zu gehören
und ist alles machen.
Der Staat muss die Türen aufmachen und sagen, pass mal auf, Leute, das steht euch alles offen. Ihr habt die Möglichkeit, hier nicht nur zu wählen, sondern auch mitzugestalten. Und das bedeutet nicht nur, ihr dürft hier Anträge bearbeiten, sondern eure Ideen werden ernst genommen und eingebracht. Und das gehört auch dazu, dass solche Institutionen, die unser Land schützen sollen davor, dass sowas wie in Amerika passiert. Und das passiert nicht wie so ein Meteorit, der auf die Erde knallt und dann ist es auf einmal so, sondern das passiert millimeterweise, sodass man das nicht merkt. Die Normalisierung von Wahnsinn fühlt sich nicht wahnsinnig an, sondern normal. Und das ist das Tückische. Du wachst morgens auf und es ist wieder ein bisschen verschoben worden. Es ist wieder ein kleines bisschen anders. Und du merkst es nicht. Du merkst es einfach nicht. Und so Institutionen wie der Verfassungsschutz und die Polizei...
Es ist auch so, wie Professor Christian Drosten auch gesagt hat zum Corona, so ist es auch generell gerade gesagt, es ist so eine Apokalypse, die in Zeitlupe gerade gesellschaftlichen Sachen so geht. Und man nimmt das so mit und man weiß nicht, wo das endet. Ja. Und ich habe auch diese Diskussion nochmal kurz auf die Corona-Sache zurückzukommen, dass man jetzt unruhig wird, weil Sommer ist und man sich gerne draußen als junger Mensch bewegen will. Kannst ja alles tun. Trotzdem ist das einfach so eine schwere Zeit immer noch, wo es immer noch dieser Virus ist nicht komplett verschwunden. Und auch wenn das jetzt scheiße klingt als Vergleich, im Zweiten Weltkrieg hast du 2-3 Jahre im Bunker gesessen und danach bist du rausgegangen, hast das Land erstmal wieder aufbauen müssen oder dein Haus gesucht oder irgendwas. Das ist alles jetzt gerade echt noch zu verschmerzen, wenn man ein sehr privilegiertes Leben seit seiner Geburt eigentlich in diesem Land führt. Mhm. Wirklich. Jan, ich habe trotzdem jetzt auch mal, wir müssen,
ich muss den kurz einmal aussprechen, dann ist er auch weg. Nur, weißt du, nur mit Blick auf Polizei, ich komme aus einer Polizeifamilie und ich bin immer hin und her gelaufen zwischen den Leuten, die Polizei scheiße gefunden haben und meinem inneren Widerspruch, dass ich ja offensichtlich umgeben bin von Polizisten. So, und Institutionen wie Polizei oder Verfassungsschutz oder die auf das aufpassen sollen, dass es hier nicht so wird wie da drüben oder wie es mal war, sind, glaube ich, darauf angewiesen, dass sie respektiert, ernst genommen und Macht haben, die sich nicht aus Gewalt speist. Und das kann nur funktionieren in dieser sich wandelnden Gesellschaft, wenn diese Institutionen dazu bereit sind, Leute aufzunehmen und mitgestalten zu lassen, die in Deutschland sind, wie alle anderen, die vorher hier waren, auch. Also mehr Leute zum Verfassungsschutz oder zur Polizei, die...
Ja, aber es gibt auch, und das muss man auch immer dazu sagen, zu diesem Ganzen, ich bin auch wahnsinnig, in den letzten Jahren noch wahnsinnig viele Polizisten getroffen, die einen korrekten, glaube ich, guten Job machen, keine Rassisten sind. Es gibt auch, und die sollen auch mit Respekt behandelt werden. Die haben nämlich auch gerade den allerhärtesten Job. Das muss man dazu nicht sagen.
Aber die werden nicht von irgendwelchen Bullen acht Minuten lang im Hals, Knie auf dem Hals, auf dem Boden
gedrückt. Das hat Jan, aber das meine ich jetzt, ich rede jetzt nicht von den Amerikanern.
Die haben eine Pistole und werden okay bezahlt und die sind verbeamtet, die sollen jetzt mal schön die Fresse halten. Also weißt du, die Weinerlichkeit von Polizisten, die sagen, oh, der Polizeiberuf, ja, dann sorgt dafür, dass der Typ, der sich bei der letzten Festnahme scheiße verhalten hat, dass der mal konfrontiert wird und das zwar nicht von der Presse, sondern von der Wache, von den Vorgesetzten oder von dir im Mannschaftsraum. Oder sorgt dafür...
Aber das ist auch alles nicht so einfach. Nee,
aber setz dich mal dafür ein, dass Polizisten gekennzeichnet werden wie ein Auto mit einem Kennzeichen, dass man als Demonstrant mal
wenigstens feststellen kann. Da bin ich absolut dafür.
Wer dir auf die Fresse gehauen hat oder dich gepfeffert hat bei irgendeiner Demo.
So. Ja, das ist sowieso wichtig, finde ich, dass die sich kennzeichnen müssen. Also das finde ich auch, aber das ist doch grundsätzlich...
Es tut mir echt leid, ich bin wirklich leider nicht gut drauf heute.
Weißt du, woran das auch liegt? Das liegt einfach nur gerade an der Zeit und was die Zeit mit einem macht. Und dazu muss man auch sagen, wir merken gerade, dass wir gerade völlig ironiefrei und so reden. Ich habe mir das jetzt auch gar nicht für die Sendung heute zurechtgelegt. Es sind einfach...
Das ist schön zurecht, dass ich schön zurecht gemacht hast du dich schön.
Wie bitte?
Was ich schön zurecht gemacht hast du dich heute.
Zurecht habe ich mich schön gemacht. Ich bin braun. Ich wollte
ja ein Man-Bun. Das ist ja ein Dutt hinten. Das ist ja schön.
Nee, ich könnte mir jetzt einen machen. Aber Jan, lass uns was über was Leichtes reden. Ja. Tut uns auch leid, dass wir manchmal sind. Ne? Big sorry von uns. Wie gesagt, auch wenn es teilweise ein bisschen undifferenziert von meiner Seite kommt, es wühlt einen alles
auf. Es ist auch undifferenziert.
Dafür ist dieser Podcast auch
sehr
bekannt.
Es sind rohe Gedanken. Wir legen hier rohe Gedanken hin und wissen, dass das auch alles nicht so richtig geil ist immer und nicht so richtig ausformuliert. Für ausformulierte Sachen hat Olli seine Musik und ich mein Fernsehen.
Richtig, genau. Und ich bin ganz froh, Jan, jetzt kommen wir mal zum leichteren Thema. Letzte Woche hatte ich echt Schiss und dachte, jetzt bringt der Ficker vor mir seinen großen Roman raus. Und dann ist es doch nur ein Twitter-Buch. Und dann
das muss ich direkt mal richtig stellen. Ich fange hier nicht an mit so einem komischen, lustige Bücherbums, wo ich die besten Tweets zusammenstelle. Nee, das ist schon ein Projekt, das habe ich seit 3,5 Jahren.
Natürlich, ich wollte jetzt nur ein bisschen kurz auffallen.
Das ist ein Twitter-Buch, Alter. Ich hau da jetzt nicht hier die geilsten Witze raus.
Es gibt auch diese Bücher, Katja Riemann und Anne Will schreiben ein Jahr E-Mails und ihre stärksten Dialoge sind jetzt in Buchform erschienen. Ja. Und ich dachte, vielleicht ist das auch so.
Nee, ich hab 2017 habe ich angefangen, das zusammenzustellen. Und es geht, also ich mache das seit, ich twitter seit...
Also nicht 11 Jahre, wie
Nein, die Werbung ist. Nein, es ist 11 Jahre. Ist. 2009 habe ich angefangen damit. Und ich hab,
Ach so, 2009.
Okay. 2009, von 2009 bis 2020. Olli redet jetzt über mein publizistisches Projekt, was ich hier so angeraunt habe.
Und Jan bringt nämlich ein Buch raus.
Am Montag,
er bringt ein Buch raus. Und da sind es einfach nur kopierte Twitter-Tweets.
Nee, das sind nicht einfach nur kopierte Tweets. Ich will nur ärgern. Ich habe 26.000 Tweets rausgehauen. Und zwar, ich habe teilweise Stunden, 9, 10, es gab Tage mit 17 Stunden am Telefon, wo ich am nächsten Morgen ihre Bildschirmzeit 17 Stunden. 17 Stunden zu irgendwelchen Hochphasen habe ich am Handy gehangen und habe da irgendwie, und das ist ja auch immer größer geworden, das fing an mit 0 Followern und jetzt habe ich da seit Jahren 2,2 Millionen Leute.
Ja.
Was auch, ehrlich gesagt, völliger Wahnsinn ist, dass die Verantwortung für so viele Leute einer einzigen unkontrollierten Person überlassen wird. Allein das ist schon irgendwie
Schon Wahnsinn.
Ja.
So, und jetzt generell ist viel, das ist auch so ein schweres Thema, über das Internet nochmal jetzt, nee, will ich gar nicht heute reden. Nee,
aber lass mich kurz diese Buchgeschichte zu Ende erzählen, weil es ist nur, ich habe dann irgendwann mir angefangen, die alten Sachen durchzulesen und dachte so, alter Schwede, das hat sich aber, habe ich mich jetzt verändert oder hat die Welt sich verändert? Und habe gedacht, okay, das kann man vielleicht noch nicht so richtig festmachen. Und die Sachen, die da geschrieben wurden in den letzten 11 Jahren, sind ja immer in dem Moment geschrieben worden, als sie passiert sind. Sodass du dann teilweise schon am nächsten Tag dich dafür geschämt hast. Und wenn nicht am nächsten Tag, dann in einem Jahr. Und jetzt habe ich mir die Sachen in den letzten 2,5 Jahren alle durchgeguckt und habe mich sehr oft geschämt und habe gesagt, okay, das muss aber alles da rein und eben nicht nur meine Tweets, sondern auch ganz viele Tweets von ganz vielen anderen Leuten. Und das ist der Spaß daran eigentlich.
Aber deine eigenen Tweets sind auch drin?
Nein, also natürlich meine Tweets ist so, meine Timeline ist so die rote Linie. Aber der eigentliche Spaß daran ist, alles da reinzunehmen, was andere Leute dazu geschrieben haben und wie andere Leute sich in den Diskurs eingemischt haben. Und das zusammenzufassen.
Aber ganz ehrlich, hat man dann, wenn man das jetzt alles nochmal, wenn du dir die Zeit nimmst und wie du gesagt hast, 17 Stunden daran, also so am Tag mal gesessen hast oder dieses liest, da kriegst du doch nur noch einen Hals auf die, da kannst du doch keinen Menschen mehr lieben, da ist ja doch irgendwann dieser Planet auch egal. Ich meine, das wird ja so sehr in meinem Inneren, also noch mehr negativen Fokus auf alles setzen. Mhm. Weil ich glaube jetzt nicht, dass da Tweets dabei sind wie, hey Jan, danke für alles und deine gute Arbeit in den letzten Jahren,
nein, treu. Das Buch ist randvoll mit Hass und randvoll mit unglaublich vielen peinlichen Tweets, auch von anderen Leuten. Und Sachen,
die, aber auch von dir?
Na, total viel peinliche Sachen von mir. Der Spaß ist ja, dann einigermaßen wahrhaftig zu sein und dann, ich weiß nicht, was habe ich denn zu verlieren? Ich bin Komiker, ich bin ja kein Journalist, der irgendwie eines Tages oder Bundeskanzler werden will oder sowas, sondern ich kann einfach dann da so hinlegen, wie ist. So. Und da sind dann schon Sachen dabei. Am Anfang noch geht es so ein bisschen um persönliche Entwicklung und man selber wird dann irgendwie ein bisschen erwachsener und weniger Testosteron. Und auf einmal, so ab 2013, 2014, spürst du, wie sich das alles verändert. Als würde sich das alles so drehen Und da kommt auf einmal ein Hass ins Internet. Und das, da wirst du konfrontiert mit einem Wahnsinn, auch von anderen Leuten. Das ist, alleine das ist schon mega weird zu lesen. Und dann, ja. Das war wirklich wie so eine Reihe. Ich habe alle Tweets sind gelöscht. Ich kann deswegen erst darüber reden seit Montag, weil ich alles, es ist alles, was in dem Buch ist, gibt es nicht mehr.
Ach, du hast die alle gelöscht?
Es ist nicht alles, was in dem Buch ist, existiert nicht mehr. Das Blöde am Internet ist nämlich, du schreibst was und dann denkst du, das ist weg. Und dann kommt irgendwann Günther Oettinger, der ehemalige Digitalkommissar.
Hat alles.
Es gibt ein Recht auf Vergessen und dann wird das echt vergessen, dann wird es gelöscht. Aber das Geile ist, dass es natürlich nicht weg ist, sondern du pustest das in so eine Zeitleiste und das ist alles noch da. Und das habe ich alles rausgenommen und das fühlte sich an wie so ein richtig geiles Peeling, so ein Seelenpeeling.
Ach, so eine Katharsis, eine Reinigung vielleicht.
Ja,
auf jeden Fall. Ich bin gespannt. Kriege ich ein Exemplar?
Nö, ehrlich gesagt nicht.
Geschäftlich und privat muss man sauber trennen. Nee, ne?
Du kriegst ein Exemplar, wenn ich ein Exemplar von deinem fertigen Buch bekomme. Soll ich dir schöne Grüße von unserem Lektor übrigens?
Ja, das ist der Running Gag. Ganz liebe Grüße auch. Pass mal bloß auf, Jan. Wenn das nämlich rauskommt, dann werde ich vielleicht keine Zeit mehr haben hier für unseren kleinen Podcast.
Auf jeden Fall,
dann werde ich nämlich durch die Welt fliegen und Literaturgeschichte erklären.
Ich glaube, das Potenzial ist durchaus da.
Bei mir oder bei dir?
Lass ich mal offen, die Frage. Die Frage.
Wird ein gutes Ding. Ja, ey, ich drücke dir die Daumen, ich bin gespannt. Ist auch eine gute Idee, weil für mich ist nun mal, ich weiß, dass es auch gesellschaftlich, wenn jetzt gerade so vor allem so eine Sachen sind, wie diese Riots und überhaupt, was in Amerika passiert, dass Twitter auch ein Organ des Guten sein kann. Aber für mich ist es vor allem überwiegend ein Organ des menschlichen Egos und des sich wichtiger machen als es des anderen. Und ich glaube, das ist das, was ich so erkannt habe oder was mir einfach, umso älter ich werde, umso mehr möchte ich mich gerne von dieser wichtigen Persönlichkeit, die man sich im Internet gibt, befreien.
Kann ich verstehen.
Verstehst du das?
Kann ich total verstehen.
Ich merke auch jetzt gerade, man muss eine Sache, ich habe mich mit Aki Bosse getroffen vorgestern, ganz liebe Grüße.
Mensch,
Aki. Und Aki und ich haben so über das Musikreden so gesprochen und er versucht auch gerade neue Songs zu machen, aber dann habe ich irgendwie den Satz gesagt, wenn draußen nichts passiert, dann hat der Indie-Rocker auch nichts zu singen. Ne? Und so ein bisschen ist es ja gerade. Ja. Und das ist eine bittere Erkenntnis auch für Kunst und Künstler gerade, dass man seine Wichtigkeit auf einmal verliert, vielleicht auch und sich eingestehen muss, es ist gar nicht mal so verkehrt, wenn du, und das sind, ich glaube, Aki und ich sind auch sehr einig gewesen, wenn du außerhalb des öffentlichen Lebens immer noch ein privates Leben hast, ist nicht so verkehrt. Das wird dir jetzt gerade sehr bewusst, weil was einem so auffällt, wie viele Prominente, sage ich jetzt einfach mal, meinen, es ist total wichtig, nochmal hier ein Video und da, und du merkst, die kriegen einen Koller, ey, keine Aufträge, keine Show, keine nix, ich muss aber trotzdem senden, ich muss auf Sendung gehen. Und ich glaube, das ist gerade die bittere Erkenntnis, die sich viele Künstler irgendwie aber klar machen müssen.
Ist das nicht jetzt der Moment für Aki und dich, mal so ein Album zu machen, wo ihr nur aus dem schöpft, was in euch ist, wo ihr euch mal in euch reinkehrt? Wo du mal
Aki ist erstmal sowieso der viel professionellere Songwriter von uns beiden, der das wahrscheinlich eher hinkriegt als ich, aber wir haben schon gesagt, jetzt so einen Song machen wie durch die Zeit, wir haben es geschafft, wenn wir jetzt so eine Corona-Hymne machen würden. Ich glaube, dann wird die Karriere komplett durch.
So ehrlich. Alleine jetzt den Song zu hören von vor 8 Wochen von Danger Dan, von einer Antilopen-Gang mit Nudeln und Klopapier, das ist so eine ganz, wie in so einem ganz anderen Paralleluniversum. Wir reden denn jetzt noch über
Nudeln und Klopapier. Das noch kultig war, so ein bisschen mit Corona.
Das war ja bei Danger Dan, das war ja auch so eine ganz süße Ballade.
War ein guter Song,
fand ich. Aber auch. Ist echt voll, das ist ja, die Zeit ist ja schon wieder vorbei. Es ist eine ganz andere Welt. Jetzt bricht gerade die Gesellschaft in Amerika zusammen, unser großes demokratisches Vorbild. Macht sich selbst kaputt. Und wir stehen hier und müssen
Es ist wirklich so auch interessant zu sehen, in den 90er Jahren, auch zu meiner Schule, 80er, 90er Jahre, alle haben nach Amerika geguckt. Ja. Einer, der erst in der Schule da war, der hat es schon mal geschafft, wenn er mit seinen Eltern da war und mit dem Nike-Shirt wieder kam. Denn wir haben den bewundert. Ja. Wir waren nicht anders. Ich muss auch sagen, ich war absolut amerikanisiert von meinem ganzen Konsumverhalten, von Musik, Sport und sonst was. Und man hat gedacht, es ist das Land, in dem alles möglich, das in allem ist. Und jetzt schaut man sich einen Scherbenhaufen an und das letzte Mal, als ich da war, habe ich auch das Gefühl gehabt, es ist immer mehr ein sterbendes Land und diese Freiheit und dieses Kapitalistische und dieses alles ist ausgespielt. Es ist komplett ausgespielt, außer für Russen. Und das ist mir aufgefallen. Für Russen, und es ist übrigens nur eine Beobachtung meinerseits und ich weiß, dass es auch andere gibt, aber ich wohne ja in West-Berlin, wo sehr viele Osteuropäer wohnen und was da noch geprotzt wird, wenn man mal in so einem Laden geht oder vorbeigeht beim Italiener, von Osteuropäern mit Status Symbol. Symbolen, mit diesen ganzen Ketten rum oder hier Marken oder Dolce Gabbana bis zum Abwinken irgendwie vollgemacht. So, ne? Das ist hier auch so durch. Und ich sehe das auch, wenn ich mich mit jungen Leuten unterhalte, dass für die meisten Amerika gar nicht mehr so eine geile Relevanz hat oder dass es das nicht mehr gibt, dieses Verhältnis für Amerika.
Ja, und trotzdem die Leute in unserem Alter, die gelernt haben, dass Amerika so eine Konstante ist, auch politisch und gesellschaftlich. Das war zwar immer so ein bisschen cheesy, wenn man irgendwie Otto im Otto-Film dadurch Amerika hat laufen sehen oder Steffi Graf dann nach Las Vegas gefahren ist. Das war so weit weg. Oder Tommy, der immer mit seinen Amerika-Geschichten nach Deutschland kam. Thomas Gottschalk. Ja. Aber irgendwie ist es schon so, dass man gedacht hat, oh ja, das, bei denen läuft das ja. Wenn es bei uns mal wieder nicht läuft, dann kann man sich ja auf die verlassen. Und jetzt kann man sich überhaupt gar nichts mehr verlassen. Und jetzt denkt man so,
Tommys Mühle ist abgebrannt.
Spätestens das war ein Alarm.
Vielleicht war das wirklich der Knackpunkt der gesamten USA-Geschichte.
Und jetzt kommt's. Und der Rilke, der Panther, der hinter den Gitterstäben ist, der in Wirklichkeit, aber jetzt wird's echt hart. Der Panther, der Rilke-Panther, ist in Wirklichkeit der demokratische, liberale, deutsche Gesellschaft, die immer hinter Gitterstäben war. Und die immer gedacht hat, okay, das
und mit dem Verbrennen des Originalgedichtes, ja,
ist quasi jetzt ist der Panther frei und hoffentlich ist er doch
Tommy
Panther,
ist auch wieder bloß frei. Lux hat, oder hat sich von Thea. Tommy ist auch wieder frei, hat sich von Thea getrennt.
Nee, kein gutes Bild. Nee, aber es fühlt sich so ein bisschen an, so nach dem Motto, okay, jetzt müssen wir so ein bisschen irgendwie so, zum Glück haben wir Frankreich und England so ein bisschen noch oder Spanien wenigstens oder Holland. Ja. Polen haben wir auch nicht mehr. Und Dänemark, die haben auch keinen Bock auf uns irgendwie.
Vielleicht ist es so. Was habe ich noch? Jan, ich habe gestern eine Sendung gesehen.
Pimmelwitze noch irgendwie auf.
Ich mach mal Serien nicht empfehlen. Spotify. Meinerseits Snowpiercer habe ich auf Netflix angefangen. Eine neue Serie mit Jennifer Connelly, die ich ja anbetungswürdig finde in vielen Filmen. Tolle Schau. Also ich finde die Frau einfach ganz toll. Ich gucke eigentlich alles, wo die mitspielt, würde ich mir bedingungslos angucken. Das ist aber trotzdem einfach eine richtige Schrottserie. Es gab wohl auch schon mal vor ein paar Jahren einen Film Snowpiercer. Die Welt ist eingefroren. Es gibt einen Zug mit 1001 Waggons und der fährt immer nur um die Welt und da ist die gesamte Upper Class der Welt drin und er hat irgendwie überlebt und ich fand die Idee von so einer Dystopie irgendwie ziemlich gut von der Idee her und Züge mag ich auch, deswegen dachte ich, geile Idee, ein Zug, der nur um die Welt fährt, 1001, und dann ist das auch nach Klassen und so aufgeteilt, aber dann ist das so schlecht umgesetzt, so schlecht gespielt und so schlecht computeranimiert,
wie so ein Tatort.
Ja, wie ein Tatort, wirklich.
Ich habe am Sonntag wieder versucht, einen Kölner Tatort zu gucken. Und das ging am Anfang um irgendwie so einen Mord im SM-Milieu.
Mit Dietmar Bär hier.
Klaus Behren, nee. Und Dietmar Bär.
Ich mag die beiden ja eigentlich
super
gerne.
Super liebe aber Kollegen bestimmt. Ganz ja. Lieb. Aber das Mord im SM-Milieu. Und es ging los mit einer Fahrt über Seidenbettwäsche, wo so eine Peitsche lag und Handschellen. Aber es fing an mit einem Blick auf die Hohenzollernbrücke, damit alle wissen, dass es in Köln ist. Und da habe ich gedacht, alles klar, okay, es reicht schon. Danke, ciao. Sonst bringe ich gleich jemanden. Ja. Dann ist hier Tatort in echt.
Ich bin seit Jahren, ich gucke mir dann ab und zu mal die an mit, wie heißt nochmal, der geile Schauspieler.
Scheint ja ein guter Schauspieler zu sein, den man sich gut merken kann.
Ulrich Tukur.
Ulrich Tukur?
Ja, genau, der Ulrich Tukur.
Ist das der Ulrich Tukur, der jetzt hier an der singenden Säge ist?
An der singenden Säge oder an der Gitarre ist. Oder am Klavier ist, das weiß ich nicht genau. Der ein brillanter Schauspieler ist, den ich also auch bedingungslos in jedem Film mir einfach angucke. Auch jemand, den ich ganz toll finde. Die gucke ich mir an, wenn der einen neuen macht. Obwohl der letzte hat mich auch... Manchmal ist es dann auch zu viel Kunstambition. Die versuchen halt alles mit ihrem Tatort anders zu machen als alle anderen. Das kann teilweise richtig genial werden oder auch richtig böse Kunstkacke. Auf alle Fälle ist es ein Risiko, was sie eingehen. Das finde ich gut. Snowpiercer, auf alle Fälle meiner Meinung nach größter Schrock, den ich seit langem gesehen habe. Also übrigens, ganz liebes Feedback nochmal. Jan, so viele Menschen, so viele Hörer von uns haben den Shadow-on-the-Wall-Effekt. Die haben mir so viele Leute geschrieben, dass die das auch haben. Dass der Vater am Steuer sitzt und einmal Shadow on the Wall singt oder Shadow on the Wall, dass man das hat. Eigentlich ist Shadow on the Wall einer der größten Welthits, weil das ist einfach so im Kopf, weil es auch so bescheuert ist. Ich singe auch ab und zu Schatten an der Wand. Es ist wirklich, und das haben mir bestimmt, ich habe bestimmt 400-500 Nachrichten nur mit Shadow on the Wall bekommen. Vielen Dank dafür. Geil, wenn man nicht alleine ist mit so einem blöden Kopfkino. Das freut einen immer voll.
Ich fand Charles Brauer und Manfred Krug immer cool als Tatort-Duo, weil die gesungen haben zwischendrin, das fand ich immer cool. Bei Manfred konnte man sich immer auf die Aktientipps verlassen Und der war auch aus Ost-Berlin oder aus dem Osten und kam in den Westen rüber und hat auch in der Sesamstraße mitgespielt. Den fand ich cool. Ich habe übrigens gestern Abend Bombshell geguckt, den neuen Adam McKay-Film, den man jetzt auch runterladen kann.
Und wie ist
der? Der ist ganz okay, ist ein bisschen so nach dem Dick Cheney-Film und davor Wolf of Wall Street. So langsam habe ich es verstanden. Und er, glaube ich, auch. Ich glaube, der wird sich bald wieder der Komödie zuwenden, hoffentlich. Aber super, Charlize Theron und Nicole Kidman und Margot Robbie spielen fantastisch. Tolle Besetzung. Und die Geschichte ist so ein bisschen, habe ich schon diese Russell Crowe-Serie behandelt, das ja auch, den Roger Ailes und Fox News. Aber war ein guter Film, kann ich mal empfehlen. Für so einen,
guck ich mir.
Ich würde mal sagen, 3 von 4 Sternen, würde ich sagen.
Jan, ich glaube, ich mache mir Sorgen um so ein gewisses Klientel unserer Hörer. Die warten doch immer drauf, dass wir Pimmelwitze machen. Es gab schon wieder keinen heute. Es ist wirklich schon einige Zeit vergangen, dass wir mal... Ja, aber nee. Momentan sind wir sind relativ ironiefrei und momentan satirefrei.
Nee, heute.
Vielleicht...
Heute,
ne? Aber auch, wir haben schon länger kein, wir haben den länger schon mit dem Pimmel am Mikro rausgeholt. Und das ist aber nur mal, es gibt manchmal, da schüttel ich mich am ganzen Körper. Es passiert so ganz selten. Kriegst du eigentlich noch die Mails von unseren Hörern?
Kriege ich gar nicht. Also ich kriege die schon, aber ich lese sie nicht mehr, gar nicht mehr.
Wir lesen sie nicht mehr, bitte nicht mehr schicken. Ich habe so gar nicht mehr den Zugang dafür. Irgendwann sind wir wieder bereit und lesen wieder welche. Aber manchmal kam so einer, und ich höre dann immer den schwäbischen Dialekt, ihr müsst viel mehr Pimmelwitze machen, das ist geilste, viel mehr Pimmelwitze noch, viel mehr noch machen. Und dann denke ich immer so, oh Gott, der wird in 3, 4 Sendungen sowieso nicht mehr dabei sein.
Nee, da können wir zu anderen Podcasts gehen, die sich jetzt auf Pimmelwitze spezialisiert haben. Es findet eine große Fragmentisierung des Podcast-Wesens statt. Es merken Leute hier, Pimmelwitze kommt gut an, dann machen wir nur einen Pimmel-Podcast. Oder,
ja.
Oder und so weiter. Nee, heute keine
Pimmelwitze. Das überlassen wir jungen, neuen, kreativen Menschen.
Es gibt erst wieder Pimmelwitze, wenn ihr dafür gesorgt habt, dass das hier alles wieder in Ordnung ist. Kann ja keiner machen. Ich denke die ganze Zeit, müsste doch in Amerika mal einer aufstehen und sagen, ey Leute, ganz ehrlich, seid ihr bescheuert?
Das denke ich auch. Aber das Problem ist, dass der das machen müsste, am bescheuertsten ist. Das ist ja das Problem. Ja,
jetzt Trump kannst du immer vergessen, aber selbst Joe Biden ist wie so mein Opa. Der krächzt dann da so zwischendrin durch und man denkt so, ist das jetzt wirklich the voice of reason? Ist das der Einzige, der gerade in der Lage ist, eine Erzählung zu finden für das, was da passiert? Solange das nicht besser wird, gibt es keine Pimmelwitze, ganz einfach.
Nee, und auch, dass Hillary Clinton natürlich die Gegnerin von Trump aussah, wirklich wie eine Real Estate Agent. Das war auch ein Fehler. Es muss doch noch ein paar Leute geben in Amerika, die man vertrauen kann. Sucht euch mal einen aus. So, ich geh jetzt duschen.
Ja, ich habe auch keinen Bock mehr. War eine scheiß Sendung heute. Fickt euch alle und macht die Welt besser, ganz ehrlich. Und liebe Polizistinnen und Polizisten, ne, auf euch kommt das an zuallererst. Und im Kollegium, dieser scheiß fucking, hier, der hat mir bei einer Festnahme mal das Leben gerettet. Das nützt aber nichts, wenn das ein Wichser ist, der Leute kontrolliert, weil die eine andere Haarfarbe haben als er. Oder weil er einfach Bock darauf hat, ein geiler Macker zu sein oder eine geile Mackerin zu sein. Ist es einfach ein Arschloch und das gehört besprochen. Und dieses, warum ist es eigentlich so, dass die Polizisten denken, dass sie der einzige Job sind? Ja, ist schwierig und so und oh Mensch, oh. Was? Hast du was gesagt? Was ist das? Boah, ist das neue
Axt? Du mich nicht?
Das neue Axt hast du dir geholt?
Was ist das? Ich hab das neue Axt mir geholt.
Axt?
Ich will's noch mal wissen. Jetzt kommen die schwierigen Jahre. Wenn es äußerlich nicht mehr läuft, musst du mit Duft. Ich kenne so Typen, die sehen echt nicht so geil aus, aber riechen immer geil. Und haben auch immer. Ich denke, dass man auch viel über Geruch machen kann. Das ist jetzt irgendwie.
Geruch ist eh so ein Riesenthema. In vielen Top-Hotels in der Welt wird jetzt viel in der Lobby mit Geruch gearbeitet. Wirklich. Ehrlich.
Ach so. Das war's. Wir sagen Tschüss und
es tut mir leid, ich hab's heute ein bisschen vergeigt. Dafür fühle ich mich jetzt ein bisschen besser als vor der Sendung.
Ich fühle mich auch gerade viel besser. Ich war auch angespannt und das ist ganz geil. Das war unser kleiner Stammtisch heute mal.
Sehr volkstümlich. Und das Schöne ist, wenn Leute diesen Podcast hören und auch verfolgen, was wir sonst so machen, was dann da an geordneten Gedanken am Ende bei rauskommt, das seht ihr dann bei Olli in der Musik und beim Jan im Fernsehen. In diesem Sinne. Tschüssi.
Macht's gut. Tschüss.
Diese Episode Fest und Flauschig wurde präsentiert von Bubble, dem Marktführer der Sprachlern-Apps. Lass dich nicht aus der Bahn bringen und lerne jetzt eine von 14 Sprachen. Mit dem Code BAHNHOF schenken wir dir 6 Monate deines neuen Bubble-Jahresabos. Einfach auf bubble.com/audio einlösen und nie mehr nur Bahnhof verstehen.